Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Wie zerrissen die Gesellschaften auch in früheren Jahrzehnten war, zeigen wir heute am Beispiel von zwei Jubilaren. Heinrich Mann wurde an der Akademie der Künste geehrt und Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür wurde zum Filmexperiment am Weimarer Nationaltheater. Außerdem geht es um die Neudefinition von Antisemitismus durch die internationale Holocaust-Forschung. Sie soll verhindern, dass das Wort für Vorverurteilungen herhalten muss. Zuerst aber nach Düsseldorf, wo ein spektakulärer Restitutionsfall zu vermelden ist. Die sogenannte Beratende Kommission empfiehlt nämlich der Stadt Düsseldorf, das Gemälde Füchse von Franz Marc, ein ebenso spektakuläres Werk des Expressionismus in Rot, Grün und Gelbtönen, an die Erben des jüdischen Bankiers Kurt Gravi zurückzugeben. Und diese Entscheidung ist im Gegensatz zu früheren nicht einstimmig gefallen, weshalb die Vermutung naheliegt, dass diese Empfehlung einiges Diskussionspotenzial birgt. Mein Kollege Stefan Koldehoff verfolgt diesen und ähnliche Restitutionsfälle und die Arbeit der früher Limbach-Kommission genannten Gruppe seit Jahren. Mit ihm wollen wir die Entscheidungsfindung und den Weg des Gemäldes nachzeichnen. Herr Koldehoff, warum gilt die Entscheidung als umstritten?
Es hängt damit zusammen, dass es verschiedene Kriterien gibt, die so eine Kommission eigentlich anlegen müsste, um zu entscheiden, ob es ein Restitutionsfall ist oder nicht, und die auch in verschiedenen Papieren wie der Washingtoner Erklärung, einer gemeinsamen Erklärung von Bund, Ländern und Kommunen und letztlich einer Handreichung der Bundesregierung dazu festgelegt sind. Voraussetzung ist immer, dass das Werk unter NS-Druck abgegeben wurde, also entzogen, beschlagnahmt, geraubt oder was auch immer. Und dann gibt es aber verschiedene weitere Kriterien, die das möglicherweise ein bisschen abschwächen oder entkräften können, so zynisch das klingt, wie beispielsweise die Frage, hat es einen angemessenen Kaufpreis gegeben dafür, dass ein Werk verkauft wurde? Ist das Geld tatsächlich auch dem ehemaligen Eigentümer, der Eigentümerin zugeflossen und konnten er oder sie frei darüber verfügen? Und da ist die Stadt Düsseldorf nun eben der Meinung, dass diese letzten Punkte zutreffen. Bestreitet überhaupt nicht, dass das Werk unter NS-Druck abgegeben wurde. Und die Stadt Düsseldorf sagt, das Ganze fand auch nicht in Deutschland statt, sondern das Bild hat Herr Gravi über einen Bekannten in den Vereinigten Staaten, in New York, verkaufen lassen. Und deswegen muss man auch andere Maßstäbe anlegen, so die Stadt Düsseldorf. Und da können Sie sich vorstellen, Frau Fischer, das sorgt natürlich für Debatten.
Seit mehreren Jahren fordern die Erben von Gravi das Gemälde zurück, obwohl, Sie haben das gerade schon erzählt, es der Stadt Düsseldorf und dem Kunstmuseum, das heute Kunstpalast heißt, 1962 geschenkt wurde und obwohl Gravi die Füchse vor der Emigration eben noch nach New York schicken konnte. Was ist die Gegenposition? Was heißt dann geraubt?
Die Gegenposition ist tatsächlich die, dass diese Transaktion, dieser Verkauf, ein Verkauf war, der aus den Folgen des Nationalsozialismus herrührt. Also Gravi hatte im Konzentrationslager gesessen. Ihm ist dann die Flucht gelungen über Brüssel nach Chile zur Familie seiner Frau, die auch nachkommen konnte. Es war ihm gelungen, das Bild über Paris in die USA zu bringen und es dort zu verkaufen. Und da sagen die Erben und das meiner Meinung nach nicht zu Unrecht. Das hätte er alles nicht machen müssen, wenn er nicht als Jude von den Nazis verfolgt worden wäre. Und die Limbach-Kommission hat sich dieser Argumentation nun angeschlossen und hat gesagt, das ist das Hauptargument. Und wenn ich es jetzt mal etwas zugespitzt formuliere, das andere, was Düsseldorf da herausgefunden hat, offenbar ein angemessener Kaufpreis. Es gab erst ein Angebot vom Museum of Modern Art, dieses bedeutende Bild zu kaufen. Da hat Gravi dann aber sagen lassen, nee, der Preis ist mir zu niedrig, hat weiterverhandelt. Handelt es dann später in eine Galerie verkauft. Daraus folgert Düsseldorf, das war schon ein Preis, an dessen Gestaltung Herr Gravi mitgewirkt hat. Und das war angemessen. Und da das Ganze über enge Freunde ablief, wird er das Geld schon auch bekommen haben. Zu all diesen Punkten hat die Kommission nun gesagt, ja, das mag so sein, aber das ist für uns nicht wichtig. Wichtig ist für uns nur der Verkauf unter Druck. Und an der Stelle, Frau Fischer, da wird es jetzt ganz grundsätzlich, da stehen wir Deutschen ja manchmal vor, für die dieses gründliche Beamtentum. Mhm. Es gibt nun mal diese anderen Regelungen und sie sind festgeschrieben. Und eine Reihe von MuseumsdirektorInnen, mit denen ich heute gesprochen habe, haben mir gesagt, das sind auch die Regeln, an die wir uns halten, wenn es um die beratende Kommission geht. Dann müssten wir uns eigentlich darauf verlassen können, dass die auch für alle bindend sind und vor allen Dingen für dieses Gremium. Und es gibt noch einen zweiten Fall oder einen zweiten Punkt, der das alles umstritten macht. Ein Mitglied der Kommission, Marie-Louise Beck, eine Grünen-Politikerin, hat schon während der Anhörung zu diesem Fall in einem Chat geschrieben, na, der Fall ist doch eigentlich klar, das ist ein brillantes Plädoyer, da müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Also noch bevor Düsseldorf überhaupt Gelegenheit hatte, die eigene Position vorzutragen, ist da eine der, wenn man es mal so sagen will, Richterinnen mit einem Urteil vorgeprescht. Und damit wäre natürlich jedes reguläre Gerichtsverfahren zu Ende gewesen, wegen Befangenheit. Die Stadt Düsseldorf hat einen entsprechenden Antrag auch gestellt, der ist aber abgewehrt worden, und zwar von der Kommission selbst. Das heißt, das Gremium selbst entscheidet darüber, ob es verurteilt oder nicht. Und das alles hat heute nun in Kreisen, die damit befasst sind, große Fragen aufgeworfen und wird mit Sicherheit noch weiter diskutiert werden.
Herzlichen Dank, Stefan Koldehoff, für diesen Bericht über einen in mehrfacher Hinsicht spektakulären Restitutionsfall. Es geht um die beratende Kommission, die Stadt Düsseldorf und Franz Marx Bild Füchse. Heinrich Mann, der ältere Bruder, künstlerisch längst nicht so anerkannt wie Thomas, gilt heute als Dichter, Denker, Demokrat und als Vorbild. Unter diesem Motto fand gestern nämlich in der Berliner Akademie der Künste der Festakt zu seinem 150. Geburtstag statt. Vor 90 Jahren hatte man Heinrich Mann zum 60. in der damals noch Preußischen Akademie der Künste ein Ehrenbankett ausgerichtet. Knapp 2 Jahre später wurde er von den Nazis verjagt, ging ins Exil nach Frankreich und später in die USA. Und im Gegensatz zu Thomas kehrte er bis zu seinem Tod im Jahr 1950 nicht zurück. Sein Werk Der Untertan warnt bis heute vor Mitläufertum und Nationalismus. Das internationale Nachlassprojekt der Akademie der Künste, Heinrich Mann Digital, zeigt auch die Zerrissenheit Heinrich Manns zwischen den Ideologien und Welten, den immer politischen Autor voller Paradoxien und Widersprüche. Der hätte zum Festakt kaum gepasst. Cornelius Wüllenkämper berichtet über beides.
Es war ein Festakt, der ganz nach dem Geschmack von Heinrich Mann gewesen wäre. Vom Vater verstoßen bis zum Lebensende im Schatten seines jüngeren Bruders Thomas Mann suchte Heinrich Mann stets nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch Bühne und Anerkennung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte Mann gestern als Humanisten und Aufklärer, dessen Schreiben um Vernunft und Wahrheit, Friede, Freiheit und Gerechtigkeit gekreist habe.
Ich finde, einer wie er, ein Anhänger der Aufklärung und Verteidiger der Demokratie, sollte uns gerade heute Vorbild sein. Wir erleben ja wieder, wie die Demokratie verächtlich gemacht wird, wie der Hass öffentliche Debatten vergiftet, wie sich autoritäres Denken und Irrationalismus verbünden, wie mancherorts die Sehnsucht nach nationaler Abschottung wächst.
Schmeichelnde Worte für einen Autor, dessen Lebens- und Denkbahnen nicht ohne Irrwege verliefen. Um Heinrich Mann in angemessener Form zu ehren, hätte ein Hinweis auf seinen verschlungenen Weg zur Demokratie durchaus seinen Platz verdient. Er war eben nicht nur Denker, Dichter und Demokrat, sondern zeitweise glühender Anhänger der Monarchie und auch Herausgeber der radikal antisemitischen Zeitschrift Das 20. Jahrhundert. In den 30er Jahren verteidigte Mann die stalinistischen Schauprozesse und Säuberungsexzesse und feierte die Sowjetunion als ein Traumland, in dem Macht und Geist vereint seien und das Volk von wohlmeinenden Intellektuellen erzogen werde. Später ließ er sich weniger aus echter politischer Überzeugung, sondern eher aus finanzieller Notlage als kulturelles Aushängeschild der Komintern anwerben.
Das macht es ja auch gerade spannend, dass er so eine brüchige Charakter war und dass er auch keinen geraden Weg gegangen ist, dass es eben auch eine Entwicklung bedarf, bis er eben zur Demokratie, zu Menschenrechten und diesen Dingen eben Zugang fand.
Meint Gabriele Radecke, Leiterin des Literaturarchivs der Akademie der Künste. Mit Heinrich Mann Digital stellt die Akademie zum 150. Geburtstag des Autors ein transnationales Archivprojekt vor. Gemeinsam mit 7 Partnerorganisationen, unter anderem in Marbach, Zürich, Prag und Los Angeles, führt das ADK-Archiv in einem Pilotprojekt das verstreute Archivgut Heinrich Manns digital zusammen.
Er musste immer wieder neu beginnen an anderen Orten und musste dort eben auch seine Bücher, seine Manuskripte, seine Briefe, die er bekommen hatte, zurücklassen. Und das macht's aus, warum sein Nachlass heute auch so zerstreut ist. Und wir erzählen nun diese Nachlassgeschichte aufgrund seiner verschiedenen Lebensstationen erstmalig nach.
Die Digitalisierung und Transkription von Heinrich Manns Notizheften, Geschäftskorrespondenzen, Briefen und auch die Katalogisierung von Fotos und bildkünstlerischen Arbeiten soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. In einem zweiten Schritt werden dann die Zehntausenden digitalisierten Archivalien in einem Online-Portal zusammengeführt. Zugleich schaltete die Akademie gestern eine digitale Ausstellung über die transnationale Rekonstruktion des Heinrich-Mann-Erbes frei. Ein echter Schatz für Forscher und auch für ein breiteres Publikum eine Gelegenheit, sich ein differenziertes Bild der Entwicklung eines ebenso beeindruckenden wie schillernden Menschen, Autors und politischen Aktivisten des 20. Jahrhunderts zu machen. Beim Festakt erinnerte Akademiepräsidentin Janine Meerapfel daran, wie Heinrich Mann von den Nazis 1933 zum Austritt gezwungen wurde und weder die Kulturfunktionäre noch die Künstler nennenswerten Widerstand gegen die Gleichschaltung der Akademie leisteten. Die posthume Ehrung von Heinrich Mann und das aufwendige Archivprojekt erscheinen vor diesem Hintergrund auch als eine Wiedergutmachung und Möglichkeit der Distanzierung von den dunkelsten Kapiteln der eigenen Geschichte. Die Ambivalenzen Heinrich Manns als Autor und als öffentliche Person, als militanter Humanist und literarischer Moralist lehren heute vor allem eines: Demokratie wächst nicht an der Polarisierung zwischen richtig und falsch, sondern am Dialog und dem Recht auf Irrtümer.
Cornelius Wüllenkämper berichtete. Und noch ein aufrechter, aber unglücklicher Jubilar. In diesem Jahr würde Wolfgang Borchert 100 Jahre alt werden. Passend dazu war am Weimarer Nationaltheater eine Neuinszenierung von Borcherts einzigem Stück Draußen vor der Tür geplant. Doch als sich der Lockdown immer weiter in die Länge zog, musste das Theater erst die Proben unterbrechen und entschied sich dann, die Inszenierung von Regisseur Marcel Kohler ausschließlich als Film zu zeigen. Gestern war Filmpremiere. Trotz überzeugender Ästhetik gelingt die Anbindung ins Heute nur bedingt, meint Thilo Sauer.
Der Film von Marcel Kohler beginnt in einer kleinen Wohnung auf der Schwäbischen Alb. Ein älterer Mann erinnert sich dort an den Zweiten Weltkrieg. Manchmal ist ihm die Vergangenheit immer noch präsent, erzählt er.
Ich habe zum Beispiel keinen Menschen umgebracht, das weiß ich. Das ist aber kein Grund zur Einbildung, sondern zur Dankbarkeit.
Tatsächlich hat der ältere Herr eine Ausgabe von Draußen vor der Tür. Dieser Prolog soll zeigen, dass die Heimkehr, von der Wolfgang Borchert in seinem Stück erzählt, auch 74 Jahre nach der Uraufführung noch nicht abgeschlossen ist. In der nächsten Szene tritt die Schauspielerin Isabel Tetzner aus dem Weimarer Hauptbahnhof. In ihrem durchsichtigen Rucksack ist das Buch des Zeitzeugen zu erkennen. Sie setzt sich mit einem Döner an ihren Küchentisch und beginnt zu lesen. Langsam beginnt das eigentliche Stück.
Ein Mann kommt nach Deutschland.
Nebel wabert über die Bühne. Mit gesenktem Kopf steht Beckmann in seiner Soldatenjacke da. Hinter ihm treten zwei Gestalten auf. Sie tragen lange Mäntel, haben aber weder Kopf noch Hände. Es sind Gott und der Tod, die den Kriegsheimkehrer bei seinem Selbstmordversuch beobachten. An dieser Stelle wechselt Regisseur Marcel Kohler in den Schwarz-Weiß-Film, der an die 40er und 50er Jahre erinnert. Kohler, der auch sein eigener Bühnenbildner ist, setzt auf Minimalismus und lässt die Bühne vor allem in ihrer schwarzen Leere wirken, die Kameramann Christoph Hertel mit ruhigen Bildern wunderbar einfängt. Insgesamt ist Draußen vor der Tür nicht nur abgefilmtes Theater, sondern ein Film mit Theaterästhetik. Ein großes Tuch mit wilden schwarzen Strichen fällt vom Bühnenhimmel und begräbt Beckmann unter sich, wird zu den Fluten der Elbe und später zum Rock der allegorischen Figur, die Beckmann zurück ins Leben schickt. Also geht er mit einer Frau und will dem Oberst später die Verantwortung für die Toten zurückgeben. Immer wieder werden die Szenen von ruhigen Klängen unterbrochen. Christoph Bernewitz zupft an den Saiten seiner E-Gitarre und singt Verse aus Borcherts Gedichten. Das unterstreicht zwar die melancholische Stimmung, wirkt aber auch seicht.
Schlaf ein, mein Kind, und träume sacht, das kommt wohl von der dunklen Nacht.
Im Weimarer Film übernimmt Janus Torp mit einiger Ungeschliffenheit die Rolle des Beckmann. Vor allem in den Ausbrüchen fehlt es ihm an emotionalem Tiefgang. Überzeugender spielt beispielsweise Ensemblekollege Bernd Lange in den Rollen des Einbeinigen oder des Obersts. Auch Isabel Tetzner ruft echtes Mitgefühl als die andere hervor. Geschickt nutzt Kohler hier Tricktechnik des Films. In Farbe aufgenommen erinnert die andere Beckmann im Schwarz-Weiß-Film wie eine Hoffnung aus der Zukunft daran, dass es noch Leben gibt. Schließlich nimmt sie ihn sogar mit in ihre Zeit, vom Schwarz-Weiß in den Farbfilm, in ihre Wohnung. Zusammen sitzen sie auf dem Bett, schauen Fernsehen und spielen Videospiele, bis Beckmann weiterzieht.
Warum schweigt ihr denn? Warum?
Es ist eine starke Idee, Beckmann nicht einfach in der Elbe untergehen, sondern ihn bis in die Gegenwart weiter irren zu lassen. Hier steht er weiterhin vor verschlossenen Türen, weil die Menschen sich nicht mit ihm, der Symbolfigur des Zweiten Weltkriegs, auseinandersetzen wollen. Marcel Kohler findet zwar poetische Bilder, denen es aber leider an Dringlichkeit mangelt. Dabei besitzt das Thema Relevanz. Alexander Gauland forderte in zweifelhafter Weise einen anderen Umgang mit der Geschichte der Wehrmacht. Eine Umfrage vor wenigen Jahren zeigte, dass unwahrscheinlich viele Deutsche ihre Vorfahren nicht für Täter halten. Doch mit dieser Gegenwart tritt Beckmann nicht in Beziehung. Er bleibt lange im symbolisch aufgeladenen Theaterraum und kaum ist er in Weimar unterwegs, flüchtet er sich zurück ins Theater. Wenn Beckmanns Suche schon bis in die Gegenwart andauert, hätte die Figur sich zumindest spielerisch, begleitet von der Kamera, mit unserer Zeit auseinandersetzen und so die Debatte nach Schuld und Verantwortung neu aufladen können. Am Ende fügt Marcel Kohler einen Epilog hinzu. Beckmann liegt scheinbar tot auf der Bühne, während ein Hund im leeren Publikumsraum sitzt. Von hier läuft er durch Regen und Schnee bis zum nahen Vernichtungslager Buchenwald. So füllt Kohler die Leerstelle, die Borchert in seinem Drama vernachlässigt hatte. Doch neue Fragen wirft der Regisseur nicht auf.
Thilo Sauer über Draußen vor der Tür als Film am Nationaltheater Weimar. In Deutschland wird ehrlich ambitioniert gegen Antisemitismus gekämpft, aber dieser Kampf wird überlagert von einem Streit. Dabei geht es um die Frage, ab wann die Kritik am Staat Israel und seiner Politik antisemitisch ist. Wer die palästinensische Boykottbewegung BDS unterstützt oder mit ihr sympathisiert, sieht sich schnell dem Vorwurf ausgesetzt, er oder sie sei oder argumentiere antisemitisch. Doch natürlich muss eine kritische Debatte der Nahostpolitik Israels möglich sein. Gestern hat eine internationale Gruppe von Holocaust-Forscherinnen und Forschern eine neue Definition von Antisemitismus vorgelegt, die mehr Klarheit schaffen soll. Ein Politikum ist das gleichwohl, denn natürlich sind auch Israelis dabei. 200 Koryphäen aus dem Bereich der Antisemitismusforschung, der Judaistik und der Nahoststudien haben über ein Jahr lang getagt, diskutiert und jetzt unterzeichnet. Christiane Habermals berichtet.
Es ist ein Dokument mit politischer Sprengkraft. In der Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus wird auf 4 Seiten und in 15 Punkten mit größtmöglicher Klarheit definiert, was antisemitisch ist und vor allem, was es nicht ist. Jüdinnen und Juden kollektiv für das Verhalten Israels verantwortlich zu machen und sie, bloß weil sie jüdisch sind, als Agenten Israels zu behandeln? Ja. Faktenbasierte Kritik an Israel als Staat oder der Hinweis auf systematische rassistische Diskriminierung im Umgang mit den Palästinensern? Nein. Jedenfalls nicht per se. Und auch die palästinensische Boykottbewegung BDS ist es nicht per se. Boykottaufrufe seien gängige, gewaltfreie Formen des politischen Protests gegen Staaten, heißt es in der Erklärung.
We gathered with a sense of urgency and responsibilities. Because of the current state of the discussion about antisemitism.
Wir haben uns zusammengefunden aus Sorge um den aktuellen Zustand der Antisemitismusdebatte, erklärte Alan Confino, Direktor des Holocaust-Instituts der Amherst University of Massachusetts, bei der gestrigen Vorstellung des Papiers in den USA. Diese Debatte ist voller Streit, Konfusion und Zorn. Und wer, wenn nicht wir, mit unserer Expertise sind dazu aufgerufen, für Klarheit und Präzision zu sorgen. Die Jerusalemer Erklärung positioniert sich gegen die sogenannte IRA-Definition von Antisemitismus, die 2016 von der International Holocaust Remembrance Alliance verfasst wurde und die einen besonderen Fokus auf israelbezogenen Antisemitismus legt. 7 von 11 in ihr angeführten Beispielen beziehen sich auf den Staat Israel.
Das Problem mit der IRA-Definition sehe ich nicht so sehr in dieser oder jener Formulierung, weil keines der vielen Beispiele absolut falsch ist. Allerdings hat sich in den letzten Jahren erwiesen, dass unter dem ihrer Deckmantel Kritik an Israel als Antisemitismus verklagt wird.
Erklärt Mark Roseman, Professor für Geschichte und Jewish Studies an der Indiana University, der zu den Unterzeichnern gehört. Als Beispiele nannte er die Trump-Administration, die mit Verweis auf die IRA-Definition Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzte. Oder das Simon-Wiesenthal-Zentrum, das die Tatsache, dass Präsident Barack Obama 2016 kein Veto einlegte, sondern sich nur enthielt, als der UN-Sicherheitsrat den Bau neuer Siedlungen im Westjordanland verurteilen wollte, als den antisemitischen Vorfall des Jahres wertete. Die besonders unversöhnlich geführte BDS-Debatte in Deutschland werde unter seinen Kollegen in den USA mit Sorge betrachtet, sagt Roseman.
Ich verstehe die Ängste auf allen Seiten. Aber als Holocaust-Forscher, der die Folgen von Antisemitismus sehr klar vor Augen hat, finde ich, dass der Kampf gegen den Hass nicht gefördert wird, sondern im Gegenteil sogar untergraben wird, wenn er mit der Einnahme allzu defensiver Positionen gegenüber der Politik Israels begleitet wird.
Die IRA-Definition verstand sich selbst nur als Arbeitsdefinition. Dennoch wurde sie von zahlreichen Regierungen als Grundlage für ihre Politik übernommen. Auch der Deutsche Bundestag bezog sich bei seinem Beschluss, die BDS-Bewegung als antisemitisch zu verurteilen, auf die Kriterien der IRA. Eine Entwicklung, die von der israelischen Regierung nach Kräften befördert wurde.
Auf eine sehr seltsame Art und Weise hat die IRA-Definition so eine Art Fetischstatus bekommen. Da darf man nicht dran rütteln. Und wenn man das tut, ist man per se israelfeindlich und so weiter. Und ich glaube, dagegen anzugehen, darum geht es in allererster Linie.
Erklärt Stefanie Schüler-Springorum. Die Historikerin und Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung an der TU Berlin hat an der Jerusalemer Erklärung mitgearbeitet. Für die aufgeheizte deutsche Debatte erhofft sie sich dadurch mehr Sachlichkeit. Und dass in guter deutscher Manier nicht einfach übergangen wird, wenn sich die renommiertesten jüdischen Holocaust-Forscher in den USA und Israel in der Antisemitismusdebatte positionieren.
Christiane Habermals berichtete. Die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt beginnen mit einer Würdigung.
Der französische Regisseur Bertrand Tavernier ist gestern im Alter von 79 Jahren gestorben. Obwohl er zu den Großen des französischen Kinos gehörte, war sein Markenzeichen, dass er keines hatte. Und das unterschied ihn von vielen berühmten Kollegen wie Chabrol oder Godard.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einer bestimmten Schule angehöre und schon gar nicht, dass ich Filme mache, um mich gegen eine bestimmte Schule abzugrenzen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ein Etikett habe. Ich mag keine Etiketten.
So Bertrand Tavernier über sich selbst. Als Filmkritiker hat er angefangen, war später dann Assistent bei Jean-Pierre Melville und führte im Laufe seines langen Arbeitslebens bei mehr als 50 Filmen Regie, darunter Ein Sonntag auf dem Lande oder Der Saustall. Er wurde auf der Berlinale und bei den Filmfestspielen in Cannes ausgezeichnet und bekam 2015 den Goldenen Löwen von Venedig für sein Lebenswerk.
Sie haben mir einen goldenen Löwen verliehen. Das hat meine Karriere gekrönt. Ein Löwe ist etwas ganz Besonderes.
Thierry Frémaux, der Chef des Filmfestivals in Cannes, sagte zum Tod seines langjährigen Freundes, er war ein großer Kinoliebhaber und ein großartiger Mensch. Und noch eine traurige Nachricht, die Schauspielerin Jessica Walter ist am Mittwoch im Alter von 80 Jahren gestorben, wie ihre Tochter gestern Abend bekannt gab. Walter war vor allem durch ihre Rolle in der TV-Serie Arrested Development bekannt geworden. Außerdem spielte sie an der Seite von Yves Montand in dem Film Grand Prix und als Stalkerin von Clint Eastwood in dem Film Sadistico. In die Debatte um die Rückgabe der kunstvoll geschmiedeten Benin-Bronzen, die 1897 während einer britischen Strafexpedition aus dem Königreich Benin geraubt wurden, schalten sich immer mehr Stimmen ein. Baden-Württembergs Kunstministerin Theresia Bauer sagte heute, sie begrüße es sehr, dass Bewegung in die Frage des Umgangs mit den Benin-Bronzen komme und fordert gleichzeitig ein gemeinsames, abgestimmtes Vorgehen von Bund und Ländern. Das Lindenmuseum in Stuttgart besitzt 64 Benin-Bronzen, dessen Leiterin Ines de Castro ist am Benin-Dialog der Europäischen Museen beteiligt. Die Mitglieder dieser Dialoggruppe sehen nun entscheidende Fortschritte in der Diskussion um Rückgabe. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hatte gestern angekündigt, dass es noch im April Gespräche der betreffenden Museumsleiterinnen und Landeschefs geben werde. Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat heute beschlossen, den Genderstern vorerst nicht in das amtliche Regelwerk der deutschen Sprache aufzunehmen. Es gäbe daneben auch noch andere gebräuchliche Varianten wie den Bindestrich. Und eine Vereinheitlichung würde eher zu Verwirrung führen.
Und das war Kultur heute. Neue Transparenzregeln für Abgeordnete und steigende Inzidenzzahlen. Nur zwei Themen aus den Informationen am Abend, die gleich folgen nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.